Du kennst solche Situationen wahrscheinlich. Jemand stellt dir eine Frage und du merkst, wie du dich gedrängt fühlst zu antworten. Stimme, Wortwahl, Betonung, alles wirkt. In dieser Episode erfährst du, wie du die Kraft der Fragen besser nutzt und wie du mit der Macht der Suggestionen Gespräche lenkst, statt dich lenken zu lassen. Bleib dran!
Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
Heute wollen wir uns zwei der wichtigsten Möglichkeiten anschauen, lieber Arno Fischbacher, wie wir mit Fragen im Gespräch zu positiver Kommunikation kommen, zu Wirkung kommen, so wie wir sie uns wünschen. Denn Stimme wirkt heißt ja tatsächlich auch, dass wenn wir in Kommunikation gehen, dass wir auch eine gewisse Art von Ziel erreichen, das wir uns vorher vielleicht gesetzt haben. Das kann Wissensvermittlung sein, das kann tatsächlich, wir wollen wissen, was das Gegenüber braucht. Das kann sein, wir wollen jemanden von irgendeiner Idee überzeugen. Und das vielleicht wichtigste Mittel dahingehend, und das weiß ich auch als langjähriger Birkenbiel-Mitarbeiter, die hat Bücher dazu geschrieben, die hat Seminare dazu gegeben, Fragetechnik, ja. Und wir schauen uns heute an, was die wichtigsten Fragen oder Fragearten tatsächlich sind, um im Gespräch erfolgreich zu kommunizieren. Ein herzliches Servus in deine Richtung, lieber Arno. Hi.
Grüß dich, Andreas. Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Eine schöne Plattform. Übrigens muss ich immer wieder mal wirklich betonen. Andreas, das mit den Fragen ist eine interessante
Fragen Sie
Sache.
Sich zum Erfolg.
Fragen Sie sich zum Erfolg.
Ja, also ihr seht es jetzt natürlich nicht. Ich habe gerade einen Kurs von der Vera in die Kamera gehalten. Fragen Sie sich zum Erfolg. Da hat es dann auch Bücher gegeben, psychologisch mit Bindestrich richtig verhandeln, Kommunikationstraining. Da waren überall Fragenschichten drin. Mhm. Sie sagt, die Kraft der Fragen ist da. Also Frage ist im Prinzip das wichtigste Tool. Ich meine, auch Leute, die NLP lernen. Das Metamodell, da geht es ja immer nur, was genau, wie genau und in die Tiefe gehen. Wenn du das Weltbild, wir gehen immer davon aus, dass wir alle in derselben Welt leben. Nein, wir haben alle eine eigene Welt, in der wir leben und unsere Aufgabe besteht darin, die Welt des Gegenüber zu erforschen. Mhm. Und wenn ich dem Menschen begegnen möchte, wirklich begegnen möchte, egal welches Ziel dahinter steckt, dann ist es an mir herauszufinden, in welcher Welt lebt denn der Mensch eigentlich.
Ja, ich finde es immer wieder ein sehr spannendes Thema, weil Fragen stellen, mein Gott, als Kinder, was haben wir, die Erwachsenen, genervt mit 100.000 Fragen?
Also, kennst du noch das Lied, wer, der, die, das, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm.
Bleibt dumm, genau.
Ja, so. Ich glaube, Sesamstraße war das, ja.
Genau, es ist noch heute in der Praxis. Wenn du heute Menschen zuhörst, im Vertrieb, in Führungssituationen, auch wenn du Videos schaust oder wenn du schaust, was du alles so an Unterlagen erhältst heute, audiovisueller Natur, ja, wie oft wird da wirklich gut gefragt? Da wird ganz viel gesagt und in vielen Gesprächen ist es auch genauso. Mir geht gerade durch den Kopf, weil ich es im Coaching ab und zu habe, das Thema Mitarbeitergespräche. Du bist jetzt zum Beispiel du bist eine Agenturinhaberin, so wie das vor kurzem im Coaching sich die Situation ergab. Und du bist jetzt in einer neuen Rolle seit nicht allzu langer Zeit und du weißt, es ist an der Zeit, mit dem Team, mit den Kolleginnen und Kollegen, waren Sie, und jetzt bist du die Chefin, das erste Mal Mitarbeitergespräche zu führen. Ja, wie geht das? Die klassischen Fehler, die ich da immer wieder höre, ist, die Führungskraft geht in das Gespräch hinein und fängt zu reden an. Warum? Naja, aus Ungeschick und weil das ist das, was man gut kann. Man hat ja wahnsinnig viel zu sagen. Und dann spricht man und dann erzählt man dem anderen dieses und spricht über jenes und beschwert sich vielleicht über dieses und gibt dann Feedback und gibt Rückmeldung und spricht.
Es gibt ja die schöne Metapher des Sprechdurchfalls.
Ja. Das wäre jetzt der Extremzustand, genau.
Ja.
Aber jetzt, wenn du häufig, auch in vielen Verkaufsgesprächen, das siehst du die Menschen, die eigentlich wollen, dass die anderen kaufen, die siehst du vorrangig selbst reden. Über Möglichkeiten, über Angebote, über das, was gerade aktuell ist, über das, was gerade im Moment das besonders Bevorzugte ist und so weiter. Und sie sprechen, sie sprechen, sie sprechen. Das ist kein Gespräch, das ist ein Monolog. Und ich weiß, wenn ich jetzt so spreche und mir selbst zuhöre, denke ich mir, ist das wirklich wahr? Ist die Realität so? Das kann doch alles nicht sein. Viele Unternehmen sind erfolgreich. Es kann doch nicht sein, dass dort so viel so banal falsch gemacht wird. Aber die Praxis, also auch ich als Kunde erlebe das immer wieder. Da kommen Menschen auf dich zu, die reden dir die Ohren voll und haben dann das Gefühl, sie hätten einen guten Job gemacht. Mhm. Ich meine, wir reden über Fragen, haben wir gesagt. Was heißt das aber praktisch? Warum ist es so? Also ich will immer gerne, bevor man jetzt sagt, wie geht's und welche Lösungen gibt's und was kann man alles tun, lass uns doch mal schauen, warum stellen so wenig Menschen wirklich gute Fragen? Mhm. Also warum ist das, was die ausgekochten Profis tun, die wirklich ganz bewusst in Gespräche gehen, die eine Idee haben, auch über den Ablauf so eines Prozesses, die also prozessorientiert in ein Gespräch hineingehen, so eine Art inneres Navi haben, wie der Gesprächsverlauf gestaltet sein könnte, damit am Ende ein möglichst gewünschtes Ergebnis herauskommt. Wo ist eigentlich der Fehler? Ich erlebe es, ich habe es in vielen, vielen Workshops auch mit Vertriebsmitarbeitern, also zum Teil mit Key-Accountern und so weiter erlebt, wo man sagt, das sind alles also wirklich Leute, die also zum Teil Jahrzehnte in ihrem Job sind. Wenn ich dann in der Praxis hinschaue, die machen schon ihr Geschäft, aber wenn ich mal schaue, welche Potenziale da nicht genützt sind, da ist man immer ganz kalt über den Rücken gelaufen, weil man gedacht hat, wenn so ein Potenzial gehoben wird, wow, denkt mal, die Werte, die hier entstehen, unfassbar. Also warum werden so viele Fragen nicht gestellt? Das eine ist, wenn du schlecht fragst, also wenn du ungeschickt fragst, kriegst du keine guten Antworten. Aber jetzt im Szenario gedacht, was passiert dann? Nehmen wir an, du gehst in ein Gespräch hinein und du stellst eine Frage, keine Ahnung, was könnte es jetzt sein, sagen wir mal, denk dir so ein Vertriebsgespräch und du gehst jetzt ins Gespräch mit dem Kunden und dann fragst den Kunden als allererstes, wie läuft denn so ihr Business? Okay, das ist eine gut gemeinte Frage. Aber bitte, um Gottes Willen, was soll da passieren? Also was soll da für eine Antwort kommen? Ja, da kommt jetzt es kommt eine Antwort, weil jede Frage, so ungeschickt sie auch gestellt ist, legt im Kopf des anderen einen Hebel um und führt den Menschen in den Antwortmodus.
Antwortdruck fast schon.
Antwortdruck, ja. Ganz genau. Mhm. So. Ich meine, es gibt natürlich gewitzte Menschen, die so trainiert haben, dass dann eine Gegenfrage kommt, wenn die Frage nicht passt. Das kann da auch passieren. Aber dann ist es noch schneller passiert, nämlich der Ball ist wieder bei dir. Selbst wenn eine kurze Antwort kommt, ist der Ball wieder bei dir. So, jetzt ist eine.
Da sind wir auch wieder beim Metamodell. Da könnte man fragen, wie genau meinen Sie denn das? Worüber genau sprechen Sie denn?
Ja, aber weißt du, wenn du jetzt eine schlechte oder eine ungeschickte Frage gestellt hast und auf das so eine Platzhalter-Antwort erhalten hast und dann versuchst, mit dem Metamodell in die Tiefe zu gehen, wohin soll das führen? Also wenn da nichts ist, das du vertiefen kannst, dann wird nichts vertieft werden können.
Ist so.
Ja, so. Drum jetzt, weil ich übers Navi gesprochen habe. Wenn du in ein Gespräch hineingehst, hast du im besten Fall ja eine Vorstellung, was du erreichen willst. Und jetzt passiert so ein ungeschicktes, auch bei ganz vielen Präsentationen passiert. Je genauer du eine Vorstellung hast, was am Ende passieren soll oder muss, desto früher im Gespräch willst du es eigentlich erreichen. Und das ist ein grober strategischer Fehler. Also wenn du praktisch in den ersten 3 Minuten des Gespräches im Grunde schon zu viel willst, dann verprellst du deinen Gesprächspartner, dann erzeugst du wieder Blindwiderstand, dann merkt der andere, du willst was von ihm, naja, und dann hast du Druck erzeugt gegen Druck, dann hast du Widerstand erzeugt. Und wenn du jetzt versuchst, gegen diesen Widerstand anzukämpfen und zu verkaufen oder zu überzeugen, dann ist ohnehin verloren, dann ist die Sache verloren. Drum, allererster Praxistipp, wenn du in ein Gespräch hineingehst, überleg dir sehr klug, was die allerersten Fragethemen sein könnten. Und vergiss es, gleich Richtung Ziel zu fragen, sondern frag vielleicht als allererstes in die Vorgeschichte. Also frag irgendwie nach dem, was vorher war, nach der Herleitung des Themas, um dann in den nächsten Schritten langsam nach vorne zu gehen. So kannst du die Strategie eines Gesprächs aufbauen, das den anderen präziser abholt und zuerst einmal zeigt, dass du bereit bist, überhaupt hinzuhorchen. Also, dass du nicht von vornherein gleich pushy vorgehst. Wenn wir jetzt über Fragen reden, lass uns aber gleich noch etwas anderes beachten. Wir reden über offene Fragen. Ich glaube, darüber müssen wir nicht weiter diskutieren. Das zentrale Werkzeug der Überzeugungsrhetorik ist die offene Frage. Aber da gibt es auch ein paar kleine Tücken, die oft übersehen werden.
Also eine Frage, wann wollen Sie kaufen, ist keine offene Frage, nur für die jetzt. Oder manche machen ja so pseudo-offene Fragen. Würden Sie das Auto gern in Rot oder in Blau kaufen?
Naja, die Alternativfrage, die hat unter Umständen Sinn, aber erst dann, wenn der Grundsatz geklärt ist.
Ja, ich weiß schon.
Ja. Also das ist auch eine beliebte Frage, wenn es um Terminvereinbarung geht, dass du nicht fragst, wann haben Sie Zeit.
Sagen Sie Ihnen am Dienst eher vormittags oder nachmittags besser?
Tu's nicht, frag nie nach der Zeit, weil Zeit ist ein Reizwort, das Adrenalin, Cortisol auslöst, also Stress auslöst, weil kein Mensch hat Zeit. Frag nach Möglichkeiten und definiere möglichst Zeiträume. Und da kannst du alternativ fragen, das macht Sinn.
Wie würdest du das dann formulieren tatsächlich?
Passt es Ihnen Dienstag Vormittag besser oder ist eher der Freitagnachmittag eine bessere Zeit für Sie?
Ah, okay, also tatsächlich schon fixe Terminvorgaben. Ja.
Ich würde es auf alle Fälle eingrenzen, weil je mehr du offen lässt, desto weniger Antwortqualität kriegst du. Also desto mehr Arbeit überantwortest du dem anderen.
Ich hätte eher nur Vormittag oder Nachmittag gesagt und dann hätte ich erst einen Tag gesucht, aber ist okay.
Ja, also je präziser Fragen gestellt sind, desto leichter kann dein Gesprächspartner antworten. Das führt mich direkt zu einem ganz feinen, aber aus meiner Sicht sehr, sehr essentiellen Werkzeug, wenn du Fragen stellst. Du kannst natürlich fragen, wie ist denn das Projekt bisher gelaufen? Okay, ist eine offene Frage. Je offener du allerdings fragst, desto mehr theoretische Antwortmöglichkeiten entstehen jetzt im Kopf deines Gesprächspartners. Ich habe lange Zeit den Effekt, der da entsteht, den Gehirn-Google-Effekt genannt, unter Anführungszeichen, so ein bisschen ironisch gedacht. Und ich stelle mir da gerne vor, im Kopf unseres Gesprächspartners hinterm Ohr so ein Männchen sitzen, das empfängt jetzt die Frage. Zum Beispiel, was essen Sie gern, Herr Giermeier? So. Und dieses Männchen nimmt jetzt die Frage in Empfang, hat so ein rotes Telefon und diese Direktleitung geht direkt zur Google-Suchmannschaft im Gedächtnis. So, der schreit nach hinten in Richtung Google-Suchmannschaft, hey, aufwachen, ihr müsst jetzt fragen, was esse ich gerne. So, und die Google-Suchmannschaft, die steht jetzt fassungslos vor 100.000 Schubladen, wo drinnen steht Frühstück, Abendessen, Koreanisch, Griechisch, vegan, Fleisch, frag mich. Ja? Also 100.000 verschiedene Antwortmöglichkeiten und ist ein bisschen verzweifelt und naja, sie suchen halt, ja? Aber dieses kleine Männchen hinterm Ohr am roten Telefon, das wird schon ganz nervös, das schreit wieder nach hinten, sagt, was ist los, ich brauche eine Antwort, weil der steht vor mir, der wartet, ja? Ich brauche eine Antwort. Und dann kommt in der Regel der Zuruf von hinten, weißt du was, sag einfach, naja, alles. Oder Schnitzel. Also wenn du das in Österreich ausprobierst, dann kriegst du je nachdem, wo du gerade bist, ich weiß nicht, Schnitzel oder Knödel oder je nachdem, was so das klassische Gericht ist, weißt du. Und das ist aber unproduktiv in einem qualifizierten Gespräch. Drum heißt es, die Frage so gut als möglich zuspitzen, also die Frage zu qualifizieren. Und dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Die erste ist einfach mit Adjektiven zu arbeiten. Also wenn ich dir jetzt frage, was isst du gerne, dann sage ich, was isst du denn am allerliebsten? Dann habe ich es zugespitzt. Oder auf die Frage, wie ist denn dein Projekt gelaufen? Kannst du jetzt irgendeinen Qualifizierungsfaktor hineintun? Wie ist denn das Projekt in Graz gelaufen? Oder wie ist denn das Projekt in Hinblick auf, keine Ahnung, in Hinblick auf dieses oder jenes gelaufen? Dann merkst du schon, im Kopf von uns Zuhörern wird jetzt quasi die kritische Masse, aus der heraus eine Antwort zu suchen ist, die wird eingeschränkt. Und je kleiner die ist, desto spontaner sind die Antworten, desto ehrlicher sind die Antworten und desto offener ist die innere Haltung im Gespräch.
Spannend. Spannend. Wir haben ja am Anfang von zwei unterschiedlichen Arten oder zwei unterschiedlichen Fragearten gesprochen. Welche zwei hast du damit gemeint? Also diese offene Frage war ja eins davon, oder was sind denn die zwei Fragearten?
Naja, Fragearten gibt es jede Menge. Jetzt lass uns nur mal schauen, was ist sozusagen...
Aber du wolltest zwei, deswegen
wollte ich mich fokussieren. Du hast von der Alternativfrage, die hast du ins Feld gebracht. Ich würde gern bei der offenen Frage bleiben. Denn das ist die offene Frage, diese W-Frage, ist ja im Grunde das zentrale Element, dass wir alle nützen, um in einem Gespräch einen Fluss zu erzeugen und zu vermeiden, dass auf unserer Seite der Gesprächsanteil zu hoch ist.
Und für mich ist ja die Fähigkeit, gut zu fragen, auch ein Teil einer führungsstarken Person und einer führungsstarken Stimme, in Anführungszeichen. Es gibt bei dir eben auch auf der Webseite jetzt aktuell einen Selbstcheck, wo jeder für sich rausfinden kann, inwieweit die Führungsstärke der Stimme in dir, wenn du jetzt zuhörst, auch so ausgeprägt ist, wie du das vielleicht wünschst oder welche Faktoren eine führungsstarke Stimme denn ausmachen. arno-fischbacher.com/selbstcheck Führung, ich werde es auch gerne verlinken in den Shownotes. Möchtest du zwei, drei Worte dazu sagen, in Zusammenhang jetzt tatsächlich auch mit Fragen oder mit dem, wie Stimme und Führungsstärke zusammenhängen?
Ja, sehr gerne. Das Missverständnis habe ich schon öfter angesprochen, dass eine führungsstarke Stimme diese überdominante, zwingende Stimme wäre. Großes Missverständnis. Es sind vier Kernattribute deiner Stimme in der Kommunikation, die aus meiner Sicht besonders beachtenswürdig sind. Das eine ist die Zuversicht in deiner Stimme. Also wenn du zum Beispiel eine Frage fragst und du bist selbst unsicher, dann hemmt das die Antwort auf der anderen Seite. Das heißt, die innere Zuversicht, dass du gut fragst, dass der andere leicht antworten kann, weil du weißt, wie du vorgehst, macht deine Stimme führungsstärker und stärkt auch das Dominanzattribut deiner Stimme. Also die Stimme erhält mehr, es ist mehr Kern in deiner Stimme zu hören. Das ist das, was man normalerweise als Führungsstärke der Stimme werten würde. Aber gleichzeitig ist, und da komme ich jetzt gleich nochmal zurück, wenn wir weiter über Fragemuster sprechen und über klugen Einsatz von Fragen sprechen, es ist auch die innere Bereitschaft, den anderen wahrzunehmen, in deiner Stimme hörbar. Das wäre das Empathieattribut oder das Selbstempathieattribut. Nimmst du dich selbst wahr, nimmst du den anderen wahr beim Sprechen? Und das vierte ist, wie ist es auf der Beziehungsebene gestaltet? Und je unmittelbarer, direkter und quasi verhörtechnischer du fragst, desto weniger führungsstark ist wieder deine Stimme, weil du die Beziehung ignorierst und den anderen in eine Rolle drängst. Also mit solchen Elementen im Hintergrund habe ich 7 Fragen gestaltet. Es ist ein sehr einfacher Selbstcheck, den gehst du in 1-2 Minuten durch. Da kannst du mit Zahlen bewerten und es gibt eine Quersumme und da kriegst du eine Auswertung. Und ich bin schon sehr neugierig, wie du es für dich nutzt, wenn du diesen Selbstcheck nützt. Den findest du unter arno-fischbacher.com/Selbstcheckführung in einem Wort mit UE, den Umlaut als UE geschrieben.
Mhm. Cool. Zurück nochmal zu den Fragen. Wir haben gesagt, einmal die offene Frage, dann die Alternativfrage. Gibt es noch irgendwelche Fragemuster, die vielleicht noch wichtig wären zu erwähnen?
Also lass uns bei der offenen Frage bleiben. Mhm. Denn wenn wir jetzt da in die Grammatik einsteigen und dann über Fragearten diskutieren, dann sind wir wieder in so einem, weißt du, in so einer Gedankenspirale, wie muss ich fragen und so. Ich glaube, es ist
zu wenig praxisorientiert.
Ja, also die Beziehungsqualität, aus der heraus du fragst, das ist aus meiner Sicht das Entscheidende. Letztlich ist ja der Ton das, was die Musik macht. Und wie entsteht aber jetzt dieser Ton, der dem anderen signalisiert, er ist eingeladen zu antworten. Und er ist nicht auf den Kopf zugefragt, um zu antworten. Was macht da den Unterschied? Das ist jetzt nicht in erster Linie die Frage, sondern das ist das, wie du die Frage aufwärmst. Das heißt, was du vor die Frage setzt. Wenn ich dich zum Beispiel frage, was isst du denn am allerliebsten? Dann habe ich mit einer Frage begonnen, jetzt entsteht in dir so ein Art Druck zu antworten, weil ich dich ja gefragt habe.
Und der Aber Druck, mein inneres Googeln geht trotzdem an.
Das geht an. Also, ja, geht an, das ist schon klar. So. Und dann gibst du eine relativ einsilbige Antwort in der Regel. Genau. Drum empfehle ich dir, fang anders an. Stell dir es wirklich so vor, die Frage will ja aus deinem, also meine Frage will ja aus deinem Kopf, aus einem gewissen Reservoir heraus eine Antwort schöpfen. Und diese Antwort soll ja bunt sein, also die soll werthältig sein. Okay. Wie könnte es jetzt gelingen, den Bereich in deinem Kopf vorab schon zu definieren, bevor ich frage? Sodass in deinem Kopf irgendwo bereits eine Assoziation entstanden ist, also irgendetwas wach ist, etwas, was dich emotionalisiert, wo du ein Bild hast, wo du eine Vorstellung hast, wo du in einer Situation bist. Und dann frage ich dich.
Robert Cialdini hat das als Pre-Framing bezeichnet. Also du baust im Prinzip davor schon eine Welt, innerhalb der schon nur mehr wenige Antworten möglich sind, wo schon eine gewisse Art von sehr limitierter Möglichkeit vorhanden ist, überhaupt eine Antwort zu geben. Also du sagst, ja, du erzählst über die chinesische Kultur und wie toll in Asien und so und dann fragst, was ist dein Lieblingsessen? Also so, das ja,
zum Beispiel.
Ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du dass du sagst, es ist das Curry oder es ist dieses thailändische irgendwas, wenn du über Asien sprichst, als wenn du davor über die wundervolle Toskana gesprochen hast und dann fragst, was ist dein Lieblingsessen? Dann kommt da vielleicht tatsächlich, oh, Nudeln, toll, also so oder was immer, ja?
Genau, und um es jetzt, um aus dem ein Handwerkszeug zu machen, ja, du hast schon recht, also das, was Cialdini empfiehlt, ist sozusagen das große Schleppnetz, das den anderen abholt. In der Gesprächspraxis allerdings brauchst du Handwerkszeug, das immer punktgenau eingesetzt werden kann.
Okay, und gerne ein Beispiel.
Das ist das, weshalb ich simple sprachliche Suggestionen empfehle als Primer. Also als das, was, bevor ich dich frage, in deinem Kopf eine Welt öffnet. Und da würde genügen zu sagen, wenn du heute Nachmittag, so wie du erzählt hast, Andreas, wenn du heute Nachmittag auf einen Café gehst mit deiner Bekannten, was ist denn da, was ist da deine Lieblingsbestellung?
Ja, genau.
Ja, so. Dann habe ich mit einer einfachen Suggestion, das war nur ein halber Satz mit wenn du, ja, habe ich.
Mit meinem Preframing müsste ich jetzt natürlich sagen, asiatischer Chai oder so.
Ja, dann habe ich.
Chinese Green Tea.
Ja. Genau, habe ich mit einem halben Satz in deinem Kopf eine Assoziation geweckt, eine Vorstellungswelt geöffnet. Mhm. Und dann kommt die Frage, die öffnet dort die Tür. Und das ist der allereinfachste Weg, Ergebnis auf deine offenen Fragen zu erhalten. Also nicht mit der Frage zu beginnen. Viele Menschen machen das. Die sagen, was ist denn dein Lieblingsessen, wenn du heute Nachmittag auf einen Café gehst? Und ich empfehle, dreh es um. Zuerst die Assoziation wecken, die Erinnerung wecken, das Bild aufmachen, irgendeinen emotionalen Wert antippen und aus dem heraus mit der Frage eine Antwort schöpfen. Und wenn du dann die Frage noch zuspitzt, dann erhältst du selbst unter verschärften Umständen, dort wo ein heikles Gespräch ist, wo der andere nicht ohne weiteres Dinge preisgibt, ist die Chance, dass du spontane Antworten erhältst, dass du mit ziemlich großer Sicherheit sagen kannst, das war eine offene und ehrliche Antwort, die ist deutlich größer.
Cool, muss ich tatsächlich sagen, habe ich in der Form noch nie drüber nachgedacht, aber ist wirklich eine kluge Strategie, tatsächlich. Ja, ja, tatsächlich davor, diesen Raum aufzumachen und also diese Priming oder Preframing oder wie immer du das nennen möchtest, und dann erst die Frage hinterher schießen. Ja, ja, ist eigentlich logisch, gell, aber man macht es halt nicht. Also es ist tatsächlich, wie du sagst, das ist so praxisorientiert, das finde ich toll. Ja. Das gibt es erst in Minute 26, das ist echt, also wer jetzt noch dran ist, ich gratuliere dir, du hast jetzt wirklich einen tollen Tipp gekriegt. Ja,
ja, ja, ja. Ja, okay. Also wenn du jetzt zuhörst und sagst, okay, interessantes Thema, das du gerne vertiefen möchtest. Ich habe heute über einen Aspekt von Frage Turbos gesprochen, also über dieses Qualifizieren, über dieses Zuspitzen von Fragen. Da gibt es noch eine ganze Reihe von weiteren sehr einfachen Möglichkeiten, die du aus der Alltagssprache heraus entwickeln kannst. Und wenn dich das näher interessiert, gerne hol dir 15 Minuten Gespräch mit mir am Telefon. Lass uns gerne austauschen über deine aktuellen Herausforderungen in der Kommunikation, sei es jetzt im Gespräch oder in der Präsentation, beim Videodrehen, beim Podcasten, was immer es ist. arno-fischbacher.com/espresso. Dort findest du meinen Kalender. Buch dir gerne 15 Minuten Gespräch mit mir.
Cool. Und wenn du jetzt zugehört hast, gerne bitte auf Spotify und Apple Podcast und oder Apple Podcast uns bewerten. Eben, wie immer, ich sag's ja mit dazu, wir freuen uns drüber einerseits, andererseits ja, ist es auch einfach schön. Tatsächlich, freuen wir darüber.
Wirklich, ja.
Ja, und es ist
tolle Rückmeldung.
Jedes Mal schön da zu lesen, in welchen Welten wir Menschen auch abholen, also wo sie das für sich nutzen können, in welcher Art und Weise. Die einen hören es beim Autofahren, die anderen beim Duschen, also in der Früh beim sich waschen, der Dritte hört es dann am Weg nach Hause oder beim Joggen oder während des Fitness. Ist toll, einfach diese Welten, in denen wir dann stattfinden dürfen, auch dann immer mal wieder zumindest einen Fuß reinzusetzen. Ja, das ist sehr, sehr schön. Und der zweite Aspekt ist eben tatsächlich auch, dass wenn du bewertest, dadurch uns auch neue Zuhörerinnen und Zuhörer finden können. Danke dir dafür.
So ist es. Ja, möge, um meine salbungsvollen Schlussworte zu sprechen, Möge die, ja genau. Ach, Andreas, Spaß ist es, mit dir zu sprechen hier in unserem Podcast. Möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.